Der Predigtext für diesen Sonntag steht bei Hebräer 10, 35 bis 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und dass du durch dieses Wort, das du uns gegeben hast, hineinsprichst in unser Herzen. Damit wir es hören, damit wir es verstehen und im Alltag umsetzen können, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns die Herzen öffnest, die Ohren öffnest, dass wir hören und verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Geduld. Meine liebe Frau schenkt mir zum Geburtstag immer irgendwelche Schiefertafeln mit Sprüchen drauf. Und dieses Jahr habe ich einen Spruch bekommen, der heißt es, Geduld ist nicht die Fähigkeit, warten zu können, sondern beim Warten gut gelaunt zu bleiben. Das ist mein Wort, ne? Ich meine, das brauchen wir alle, wenn wir aufeinander warten und dann gute Laune dabei behalten. Vertrauen, die Predigt ist überschrieben, Vertrauen, worauf wir uns verlassen. Und Vertrauen ist so eine Sache. Es gibt genug Vertrauenskrisen im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre. Im August, vor 35 Jahren, hat sich meine Frau hier mir anvertraut. Und ich ihr. Wir haben also im August vor 35 Jahren hier in der Kirche geheiratet. Also auf dem Hintergrund ist es für mich auch was Besonderes, hier zu predigen heute. Vertrauenskrisen sind allgegenwärtig, wenn wir uns Politik anschauen. Und manche Ehen sind auch in eine Vertrauenskrise gelandet. Jemanden zu vertrauen, ist eine riskante Vorleistung. Aber wir können nicht anders. Wir müssen vertrauen. Niemand von uns kann jedes Mal zum Busfahrer gehen und den fragen, ob er eine Fahrerlaubnis hat oder einen gültigen Personenbeförderungsschein. Und niemand von uns kann jedes Mal, wenn er fliegt, mit dem Piloten erst einen Alkoholtest machen. Wir müssen vertrauen. Es funktioniert nicht ohne. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Und hier haben wir schon den Unterschied zwischen Menschen zu vertrauen und Gott zu vertrauen. Bei Menschen sagen wir, zeig es mir, dann vertraue ich dir. Und Gott sagt genau umgekehrt, Gott sagt, vertraue mir, dann zeige ich es dir. Und das ist das Geheimnis. Klar, bei manchen Menschen, da will ich schon einen Beweis haben, ehe ich irgendwas tue oder irgendwas, wie auch immer eine Entscheidung treffe, ja. Aber Gott nimmt das umgekehrt, sagt, vertrau mir. Vertrau mir dein Leben an und ich beweise es dir. Aber auch unser Vertrauen auf Gott wird immer wieder auf die Probe gestellt und manches nicht erhörte Gebet lässt unser Vertrauen auf Gottes Zusagen ins Wanken geraten. Interessanterweise heißt es im Predigtext, werft euer Vertrauen nicht weg. Etwas wegwerfen, etwas zum Sperrmüll rausstellen, tun wir mit Dingen, die wir nicht mehr brauchen, die nichts mehr taugen oder ja, die irgendwo die Zeit abgelaufen ist, was weiß ich oder so. Es ist also, Vertrauen wegzuwerfen, ist eine eigene Entscheidung. Ist nicht was einfach mal so passiert. Glaubensaussagen, die wir so gehört haben und so schöne Texte, es gibt so Lobpreislieder, eins davon, da heißt es, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Gewaltige Aussage, ja? Bei egal was du mir gibst, da sind wir noch dabei. Aber bei egal was du mir nimmst, die Gesundheit, den lieben Angehörigen, die Arbeitsstelle, du bist und bleibst mein Gott. Wir merken dann, herausfordernd ist es ja nicht am Sonntag, wenn wir die Botschaft hören. Herausfordernd ist, ob die Botschaft am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch Bestand hat. Da ist die Frage, ob wir vertrauen. Gott zu vertrauen bedeutet ihm, mein ganzes Leben anzuvertrauen mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt dann auch, wenn ich bete, und um auf Gottes Willen zu hören, also nach seinem Willen zu fragen, kann ich nicht vorher schon festgelegt sein, was ich hören will. Dann wird's komisch. Dann ist die Frage wirklich, vertraue ich Gott oder bin ich festgelegt, wie das Gebet, die Gebetserhörung auszusehen hat? Und wenn ich in der Liebe wachsen möchte, kann ich mich nicht ständig verweigern, die Hand dem anderen zu reichen, bei der Vergebung den ersten Schritt zu machen. Wenn wir auf Gott hoffen und ihm vertrauen, können wir nicht immer gleich resignieren und aufgeben, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und ihr Lieben, unser Glaube ist wie so ein Auto, dauernd werden wir zum TÜV eingeladen. Wobei, beim TÜV, da weißt du, wann du musst. Die Glaubensprüfungen kommen ohne Vorankündigung. Die Krisen kommen ohne Vorankündigung. Und da wird deutlich, ob unser Glaube tragfähig ist, ob er durchträgt. Auf unserem, ach ja, manchmal bedeutet es, auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu warten, dass er handelt, dass er Türen auftut und Türen schließt. Auf unserem Weg des Glaubens erleben wir immer wieder Phasen äußerer und innerer Mattigkeit und Müdigkeit, und manchmal fehlt uns auch irgendwie die Motivation, noch irgendwie Bibel zu lesen, zu beten oder ganz und gar zum Gottesdienst zu gehen oder irgendwas zu machen. Und das passiert in jungen Jahren genauso, wie wenn man älter wird. Das passiert gerade in Zeiten auch, wo wir von Gott gesegnet sind, wo es uns richtig gut geht. Ja, da manchmal schläft dann der Glaube ein oder so eine Art Gewöhnung da, man gewöhnt sich an das Gute. Der ganz normale Alltag mit seinen sich immer wiederholenden Abläufen macht uns schläfrig und müde. Und aber auch, je ernsthafter wir unseren Glauben leben wollen, umso mehr irritieren uns diese Phasen. Denn tief in uns, wir wollen ja mit Gott leben. Ist ja niemand, der hier wegrennt und sagt, ich will nicht mehr. Wir wollen ja weiter wachsen, aber manchmal scheint irgendwie das Gegenteil herauszukommen. Und wenn wir so eine Flaute haben, wenn es uns mal nicht gut im Glauben geht, aufgrund egal welcher Umstände, was wir in diesen Phasen am wenigsten brauchen, sind die sogenannten Freunde Hiobs. Menschen, die in ihrem Kopf immer irgendwo im Besitz der scheinbar richtigen Theorie sind und uns oberlehrerhaft belehren, wie man alles richtig macht. Ihr Lieben, kein Christ kann mir erzählen, dass er immer 100% dran ist. Wir alle machen Krisen durch, früher oder später. Und unser Glaube von uns allen wird immer wieder auf die Probe gestellt. Was wir in diesen Momenten brauchen, ist eine Erkenntnis, ein Verstehen über das, was wirklich in uns vorgeht. Und wie Gott uns selber sieht in diesen Momenten und dass er in uns immer noch eine tiefe innere Hoffnung lebt und dass er uns immer noch liebt. Wir lesen bei Jesaja, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Vers lässt uns tief in das Herz Gottes blicken. Unser Vater sieht, dass wir müde werden, dass wir kraftlos werden, matt werden und auch manchmal total unvermögend sind. Und niemand von uns ist ausgenommen, von auf seinem Weg müde und matt zu werden, egal welchen Alters, egal welchen Stand, welcher Aufgabe. Je nach Persönlichkeit werden die äußeren Auswirkungen unterschiedlich sichtbar und wir alle kommen immer wieder an diesen Ort der Kraftlosigkeit und der Müdigkeit. Und einigen Leuten sieht man das eher an, anderen weniger. Das hängt mit unserer, was weiß ich, mit unserem mit unserer Persönlichkeit zusammen. Ja, es gibt Leute, die sind immer fröhlich unterwegs, ja. Und ich war in jungen Jahren mit Depressionen unterwegs und den einen siehst du das Elend an und der andere, der Fröhliche, kann es noch besser überkaschieren, ja. Aber die Wahrheit ist, auch der Fröhliche hat seine Tiefphasen. Die Müdigkeit und die Mattigkeit ist oft nichts Nobles, das geschieht, weil wir so engagiert für den Herrn sind, sondern hat auch viel etwas mit unserem gefallenen Wesen zu tun, nämlich mit der Sünde. Was ist die Sünde? Vater und Sohn waren im Gottesdienst, die Mutter ist zu Hause geblieben, weil sie ja, irgendwann muss ja Essen kochen. Und beim Essen fragt die Mutter, wie war es in der Kirche? Gut. Über was hat der Pfarrer gepredigt? Über Sünde. Was hat er gesagt? Er war dagegen. Was ist die Sünde? Wir lesen im Johannes 16, sagt Jesus über den Heiligen Geist, wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also nicht über die Sünden, sondern Einzahl, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und im Urtext steht für dieses Nicht-an-mich-Glauben etwas für Wahrhalten, von etwas überzeugt sein, seinen Glauben, sein Vertrauen in etwas oder auf jemanden setzen. Was ist die Aussage? Weil wir Gott nicht vertrauen, dass er in der Lage ist, all unseren Mangel auszufüllen, sind wir, angefangen bei Adam und Eva, auf die irrwitzige Idee gekommen, unser Leben selbst zu planen. Der Mangel, die innere Leere, haben wir versucht, mit anderen Dingen auszufüllen. Die innere Leere ist entstanden, als der Mensch die Beziehung zu Gott aufgekündigt hat. Und nun ist der Mensch dauernd dabei, dieses Loch in sich mit anderen Dingen zu füllen. Das Wesen der Sünde lässt sich so zusammenfassen: Erst wolltest du, jetzt musst du. Erst wolltest du Alkohol trinken, jetzt musst du Alkohol trinken. Erst wolltest du rauchen, jetzt musst du rauchen. Erst wolltest du Pornos schauen, jetzt musst du. Erst wolltest du, dass alle dich bewundern, jetzt musst du dafür sorgen, dass die Bewunderung anhält und niemand hinter deine Fassade schaut. Auch mit der geistlichen Fassade, die wir über Jahre versucht haben aufzubauen und vor anderen aufrechtzuerhalten. Und dahinter sieht es im Alltag oft so anders aus. Verstehen wir, wir haben kein Problem mit Alkohol, Geld oder Sex, wir haben ein Problem mit falschen Entscheidungen. All unsere Süchte, unsere Abhängigkeiten sind die Folgen der Sünde, nämlich, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er in der Lage ist, unseren Mangel auszufüllen. Das gilt für alle, für stoffliche, pornografische, finanzielle, Süchte und Abhängigkeiten von Menschen, so rum, finanzielle Abhängigkeiten, genau. Die Sünde bedeutet also, ich vertraue Gott nicht, dass er es gut mit mir meint und versuche an dem vorbei, was Gott für mich vorgesehen hat, mein Leben selbst zu organisieren. Und damit ist das Chaos und der Schweinetrog im Gleichnis vom verlorenen Sohn vorprogrammiert. Der Sohn einer reichen hebräischen Familie landet in einer heidnischen Umgebung im Schweinestall und wollte Schweinefraß fressen. Und das geschah aufgrund seiner selbst getroffenen Entscheidungen. Und etwas anderes als Schweinefraß hat der Teufel nicht anzubieten. Gott, der Vater in dem Gleichnis, ja, der Vater in dem Gleichnis, Gott hat den Abstieg, den sozialen Abstieg seines fortgehenden Sohnes nicht organisiert. Der hat nicht Telefon genommen und hat gesagt, wenn mein Sohn an der Kreuzung ankommt, stellt ein paar Prostituierte hin. Und wenn der sich dann eines Tages im Arbeitsamt meldet, dann schickt er ihn zu einem Schweinezüchter. Was hat Gott in dem Gleichnis gemacht? Er hat gewartet. Der Abstieg des Sohnes hat etwas zu tun mit seinen eigenen Entscheidungen. Und interessanterweise, wenn wir diese Gleichnisse in Reihenfolge lesen, wir haben erst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann vom verlorenen Groschen und dann vom verlorenen Sohn. Im ersten Gleichnis, als das Schaf verloren geht, macht Gott sich auf und sucht das Schaf. Im letzten Gleichnis vom verlorenen Sohn wartet Gott, dass derjenige zurückkommt. Und es gibt diese Phasen in unserem Leben, wo wir uns verlaufen, weil wir irgendwas verpennt haben, verpeilt sind. Und Leute, keine Frage. Und Gott geht uns nach. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott möchte, dass du eine Entscheidung triffst und umkehrst. Und die frohe Botschaft ist, wir können tausende von Kilometern von Gott entfernt sein. In dem Augenblick, wo wir uns umdrehen, steht er genau hinter uns. Wenn wir noch nicht so geübt sind, mit Gott zu gehen und ihm noch nicht so ganz vertrauen, behalten wir so alte Verhaltensweisen bei, die uns im alten Leben irgendwie geholfen haben, gut durchzukommen. Und dann versuchen wir, Dinge aus eigener Kraft zu machen. Und dann kommen wir auch wieder ans Ende unserer eigenen Kraft. Und angelangt an diesen Orten fühlen wir uns oft als Versager oder Untreue. Aber wir müssen verstehen und dürfen verstehen, unser Vater kennt den Unterschied zwischen bösartiger Rebellion und Schwäche. Da gibt es einen Unterschied. Er kennt unser Herz besser, als wir es kennen, und er weiß um die tiefen Motive, die uns bewegen. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Diese Gewissheit dürfen wir als Christen ergreifen und beten: Vater, du kennst mich in meinen Tiefen, du weißt, dass ich mich trotz aller Schwäche nach dir sehne und weitergehen möchte, aber ich schaffe es im Moment nicht. Vater, du kennst mich in meinen Tiefen, du weißt, dass ich mich trotz aller Schwachheit nach dir sehne und weitergehen möchte, aber ich schaffe es im Moment nicht. Wenn ein Vater oder eine Mutter, wir nehmen jetzt mal den Vater, seinem Kind das Fahrradfahren beibringen will, wann ist der Vater dem Kind am nächsten? Ziemlich einfach, dann, wenn es gestürzt ist. Und was macht dann der Vater mit dem Kind? Er rennt zu dem Kind und er schreit es an und sagt: Du Depp, du Idiot, jetzt habe ich dir das schöne Fahrrad gekauft und auch noch den goldenen Helm und du schmeißt dich ja einfach in den Dreck. Kein Vater reagiert so, oder? Wir alle wissen, wie wir dann hingelaufen sind, das Kind hochgenommen, getröstet erstmal, Dreck abgewischt, wo tut's denn weh? Da, pusten, und dann aufs Fahrrad heben, ermutigen, weiter geht's. So geht ein Vater mit seinem Kind um, wenn es gestürzt ist. Er ist dem Kind am nächsten, wenn es gestürzt ist. Und ihr Lieben, das ist Gott. Er ist unserem Nächsten, wenn unser Glaube, unser Vertrauen versagt hat. Er verurteilt uns nicht. Er ist unserem Nächsten, der uns aufhebt, der uns tröstet und wieder aufs Fahrrad setzt. Und da weiter geht's. Wir brauchen Zuversicht in seine Liebe und sein Wissen, wer wir wirklich sind, und dürfen nicht zulassen, dass die Stimme der Resignation, der Verdammnis unser inneres Ohr erreicht und wir dann zur Selbstablehnung kommen. Ja, und dann wissen wir nicht so richtig, wer bin ich eigentlich? Jetzt bin ich wieder hingefallen. Liebt mich Gott noch? Liebt er mich nicht mehr? Immer diese Frage. In diesen Momenten ist es wichtig, sich nicht auf uns, sondern auf die Liebe des Vaters zu fokussieren. Er weiß, wie schwach wir sind. Er kennt unsere Sollbruchstelle. Und er weiß, wie weit unsere aktuelle Hingabe trägt und wo sie aufhört. Er kennt den Unterschied, die Grenze zwischen unserem Wunschdenken und der Realität. Und hier ist so wichtig, dass wir eine Identität als geliebte Kinder Gottes kultivieren, dass wir wissen, hey, wir sind Kinder Gottes. Ja, ich bin eine Königstochter oder ein Königssohn, wie auch immer man das nennt oder so. Und je stärker dieses Wissen wird, dass wir Kinder Gottes sind, geliebt vom Vater, umso besser kommen wir durch Zeiten durch, die nicht so einfach sind. Wer von Ihnen kennt den Film Der Prinz aus Zamunda? Ihr dürft euch ruhig melden. Danke. Eine sehr erfundene, lustige Geschichte. Ein großer König, ein afrikanischer König, hat einen Sohn und den will er verheiraten und der will die ausgewählte Frau nicht, will sich selbst eine suchen und geht mit seinem Kompagnon nach Queens in USA, in die verrufenste Ecke überhaupt. Dort landen sie und dort lernen wir ein junges Mädchen kennen, die Tochter eines Restaurantbesitzers, so eine Fast-Food-Bude, ja, so wie McDonald's, sowas ähnliches. Und er heuert dort an und er wird angenommen und er fängt an, dort zu putzen. Ja. Der Sohn des Königs fängt an, dort zu putzen, den Fußboden wischen und immer in ihrer Nähe, in ihrem Büro und leert die Mülleimer aus und alles. Und irgendwann kommt es zum allerersten Date. Sie setzen sich zu Tisch und sie sagt zu ihm, ich habe noch nie jemanden mit solch einer Würde Fußboden wischen sehen. Ihr Lieben, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Gott hat uns eine Würde verliehen. Egal, welchen Dienst wir wahrnehmen, ob wir irgendwo putzen oder hier vorne stehen oder egal, Leute, dass es uns mit Würde tun. Wir sind Kinder, wir sind Botschafter Gottes. Und wenn du nichts Außergewöhnliches tun kannst, dann tue das Kleine außergewöhnlich. Wir lesen im Psalm 118, es ist gut, auf den Menschen zu auf den Herrn zu vertrauen, so rum, und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Wenn wir uns auf Menschen oder Fürsten verlassen, dann ist es einmal Unweisheit, ja. In jungen Jahren hat man sich manchmal irgendwelche Verträge eingegangen, weil man nicht wusste, dass es falsch ist. Dann ist es Eigensicht, Eigensinn, Selbstsucht, manchmal auch geistliche Faulheit, ja. So schön, die Erkenntnisse von anderen immer zu lesen und zu hören. Aber Gott möchte, dass wir selber in seinem Wort zu Hause sind, dass wir lernen, Bibel zu lesen, die guten Sachen herauszunehmen, damit sie uns im Alltag Kraft geben. Es geht also nicht um deine Stärke, Power und Hingabe, es geht um die unerschütterliche Liebe von Gott zu uns und seine Stärke, mit der er in uns wohnen will. Und dazu brauchen wir das gute Wort Gottes, dass wir so viel wie möglich darin lesen. Und diese Entwicklung ist ein Prozess, wir haben es schon gehört. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ja, wem gibt Gott Kraft? Den Müden. Denen, die keine Kraft haben. Und Stärke dem Unvermögenden. Es ist ein Prozess hinein und es ist ein Prozess auch wieder heraus. Und es wiederholt sich. Es heißt hier, die auf den Herrn harren oder warten, bekommen neue Kraft und die Schwingen eines Adlers. In den Anfängen unseres Glaubenslebens kommt Gott auf uns zu, wo wir fallen, aber mit den Jahren möchte er, dass wir lernen zu warten. Und in der Zeit des Wartens sollen wir nicht auf unser Fürsten verlassen, wir sollen lernen, nicht im Selbstmitleid zu versinken oder die Arien der Selbstverdammnis und der Selbstablehnung zu singen, sondern voller Vertrauen auf ihn zu warten. Und das ist ein demütigender Akt, ihr Lieben. Sich einzugestehen, ich brauche die Hilfe eines anderen. Sich vor Gott zu demütigen, bedeutet nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern anzuerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Sich vor Gott zu demütigen, bedeutet nicht, ich armer, elender, sündiger Mensch die ganze Woche durch. Sich vor Gott zu demütigen, bedeutet nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern anzuerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Ich setze mein Vertrauen auf Gott. Das Warten hat noch eine zweite Dynamik. Wir glauben manchmal mit einer Erfahrung des Versagens oder der Schwäche alles gelernt zu haben, aber die Realität ist, es ist ein lebenslanger Prozess. Es wiederholt sich und wiederholt sich, manchmal aus Eigensinn und manchmal, weil das Leben einfach so ist. Ich mache ja in unserem Werk auch Jüngerschaftsschule, also einmal im Jahr bin ich immer dran mit dem Thema Charakterschulung jedes Jahr. Und die Jüngerschaftsschüler, ich liebe Sprüche und den ersten Spruch, den sie von mir zu hören bekommen, ist, wir haben zwei Möglichkeiten im Leben. Die eine ist, du lernst es und die zweite ist, du lernst es. Die erste ist, du lernst es und die zweite ist, du lernst es. Also lässt sich einfach erklären, unsere Kinder, wir hatten vier Stück und wenn die freitags ihr Zimmer aufräumen mussten, hatten die zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, du räumst dein Zimmer auf und die zweite war, du räumst dein Zimmer auf. Wie lange die dazu gebraucht haben, ihr Zimmer aufzuräumen, war nicht meine Problematik. Ob die das gemacht haben mit guter Laune oder schlechter Laune, war nicht meine Problematik. Das Ergebnis war, sie haben ihr Zimmer aufgeräumt. Und irgendwann haben meine Kinder begriffen, ich mache es am besten gleich, oder? Und das meint Gott manchmal. Du lernst es oder du lernst es. Ja, manchmal treffen wir dusselige Entscheidungen und dann sagt Gott, lauf noch mal eine Runde. Und irgendwann merken wir, es ist besser, gleich Gott zu vertrauen. Ja, wir kennen diesen Spruch, da hilft nur noch beten. Und es kommt meistens zum Schluss, oder? Was Gott will, dass wir am Anfang sagen, da hilft beten. Als allererstes, nicht als letztes. Du lernst es oder du lernst es. Durch beständiges Wiederholen wird unser Charakter gebildet und die Gewissheit, dass seine Gnade völlig ausreicht und es allein seine Kraft ist, die uns im Dienst, im Leben bestehen lässt und nicht unsere Stärke, Ausbildung oder unsere natürlichen Gaben. Ich möchte uns alle heute Morgen ermutigen, lass dich durch die Phasen der Schwäche und Kraftlosigkeit in deinem Leben nicht entmutigen. Wenn der Weg des Glaubens steiler wird, wirst du die Realität des Versagens erleben, den Schmerz und die Enttäuschung spüren. Du wirst merken, dass du deine Standards der Hingabe nicht erfüllen kannst oder auch die Standards, die andere dir auferlegt haben. Und manchmal hast du den Eindruck, Gott ist nicht mehr da, er hat dich verlassen. In diesen Momenten schau nicht auf dich selber und nach den Wegen, wie du dir selber in deiner Kraft helfen kannst oder nach Menschen, die es für dich richten könnten, sondern warte auf Gott. Suche ihn in aller Aufrichtigkeit und bring dich selber ihm hin mit all deinen Schwächen. Er versteht dich, auch wenn kein Mensch dich versteht. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens und wird aus deiner Schwäche durch Monate und Jahre hinweg Stärke machen. Und im Übrigen, ihr Lieben, wir sind unterwegs auf dem Weg in die Ewigkeit. Dort werden wir mit ihm herrschen und regieren. Gott hat so viel für dich bezahlt, er kann und er will es sich nicht leisten, dass du auf der Strecke bleibst. Gott hat so viel für dich bezahlt, er kann und er will es sich nicht leisten, dass du auf der Strecke bleibst. Und so lesen wir bei Maleachi, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und ihm vertraut und dem, der ihm nicht vertraut. Darum, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser menschliches Denken, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.